Vom Panpsychismus zum Pantheismus. Das griechische Pan bedeutet so viel wie alles. Dem Panpsychismus zufolge hat alles Körperliche auch etwas Geistiges in sich. Das bedeutet nicht, dass ein Atom eine Psyche oder gar ein Bewusstsein hat. Man spricht eher von protopsychischen Prozessen, die sich im Laufe der Evolution und durch die Prinzipien von Differenzierung und Integration zu immer komplexeren Systemen entwickelt haben, wie auch die körperliche Seite der Existenz. Evolution bedeutet, dass sich Prozesse und die sich daraus zusammensetzenden Wesen bzw. Prozessnetzwerke weiterentwickeln und an der Welt messen müssen. Was hineinpasst und überlebt, besteht. Was nicht hineinpasst, wird ausgesiebt und stirbt aus. Mutation und Selektion. Der Panpsychismus beseitigt die unerklärliche Frage, den Weltknoten nach Schopenhauer, wo kommt in einer toten, stumpfen, materiellen Welt plötzlich der Geist her? Wie entsteht das Feuer des Geistes aus dem Holz der Materie? Die Panpsychismus-Antwort: Das Problem gibt es gar nicht. Der Geist war schon von Anfang an dabei. Der Pantheismus erweitert die Perspektive des Panpsychismus um das Göttliche. Alles ist nicht nur begeistert, sondern hat auch etwas Göttliches in sich. Der gesamte Kosmos, die Natur und jedes Lebewesen. Theoretisch könnte man den Pantheismus auch ohne die panpsychistische Perspektive vertreten. Praktisch gesehen wollen wir jedoch genau dorthin, zu einem panpsychistischen Pantheismus. Er erlaubt uns den Trieb, die Kraft zu Körper und Geist hinzuzufügen und so das Dreigespann zu vervollständigen. Wenn wir bereit sind, die alles durchwirkende, treibende Kraft als das göttliche Prinzip anzuerkennen, dann entsteht sie ebenso wenig wie der Geist plötzlich aus einem komplexen Klumpen Fleisch, sondern ist von Anfang an im Weltgeschehen dabei. Treibt es an, ja hat es vielleicht sogar erst geschaffen, aus purer Freude und Kraftmeierei. Denken Sie da mal drüber nach. Alles in der Welt hat seine Schwerpunkte. Vieles ist vorwiegend körperlich, stumpf, wie Planeten und Kometen, anderes eher geistig und erhaben, wie ein Dichter oder Musiker. Aber alles ist von Kraft durchdrungen. Sie ist überall und will nur eines: stärker werden, wachsen, streben, überwinden. Die Komplexität des menschlichen Geistes in seiner Kraft erwächst somit nicht aus der des Körpers. Sie spiegelt sich darin, wie der Körper in der ihrigen. Sie alle sind von ihrer Komplexität her gleich, doch in ihrem Wesen verschieden. Der Körper ist fleischig, der Geist flüchtig und die Kraft, das Göttliche, treibend, schaffend. Der Körper hat viele Organe, der Geist diverse Aspekte und die Kraft verschiedene Triebe. Vielleicht fällt es Ihnen schwer zu glauben, dass die Kraft in uns, ja gar der Schweinehund, etwas Göttliches sein soll. Jahrhundertelang wurde diese unmenschliche, tierische Dimension geleugnet, aber es ist offenkundig, dass sie in uns und überall um uns herum wirkt. Die Welt will. Noch viel mehr, als dass sie ist oder denkt. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es der Trieb, die Kraft, und nicht ein gedachter oder materieller, denn er wäre nie so einseitig, nur fleischig oder flüchtig, sondern überströmend und alles durchdringend, wie unser Trieb, wie die Kraft, die auch im Team Mensch Körper und Geist energetisiert und voranpeitscht, beide hin zu ihrer Bestimmung, den Körper, das Tierische hinab zur Erde, aus der er erwachsen ist, und den Geist, den Höhenflieger, hinauf zum Himmel, zu dem er flüchten will. Himmelwärts strebend, im Boden verwurzelt. Wahrlich sind wir der Moment, an dem der sich aufrichtende Affe nicht höher kann, sein Geist aber weiter will. Und muss er noch den Schädel sprengen, er will hinauf, nach oben, himmelwärts, aufwärts, sich erheben zum Erhabensten und droht so alles zu verlieren, seinen Körper und somit sein Fundament. Im Zentrum dieses Kampfes, inmitten dieses Wirbelsturms der Kräfte, erwächst der heutige Mensch. Wohin wird er sich entwickeln? Zum hohen, weltfremden Asketen, zum niederen, stumpfen Hedonisten oder zum bodenständigen, aber aufrichtigen Weisen? Die Menschen halten den Himmel für das Reich des Göttlichen, weil sie von der Erde genug haben, ihres Körpers entfremdet sind und sich mit dem aufstrebenden Prinzip des Bewusstseins identifizieren, statt mit der alldurchdringenden Kraft in ihrem Inneren. Doch das Göttliche findet sich ebenso wenig allein im Himmlischen wie im Irdischen. Es ist überall in uns und um uns herum, im lebendigen, wirbelnden Reich der Gegensätze, heiß und kalt, Wasser und Feuer, Luft und Erde. Wir befinden uns mitten im Paradies und verscheuchen uns selbst daraus, indem wir uns spalten und nach fremden Welten sehnen, statt die einzig wirkliche zu erfüllen, die uns beschieden ist. Die größte Prüfung eines Menschen ist es, dies zu erkennen, seine Wesen zu vereinen und das Rinnsal an Zeit derart mit Leben zu füllen, dass ein Fluss daraus wird, auf das die Natur erschaudern mag. Wahrlich, hier habe ich ein Wesen geschaffen, das sich selbst übertrifft, aufrecht im Gang, nach höherem strebend, den Körper erhebend, anmutig wirbelnd, gar schwebend und doch fest verankert in Fleisch und Blut, mitten im Fluss, im Safte des Lebens, ein gar göttliches Wesen. Jeder Kraftakt ist ein Gottesdienst, jedes Streben ein Gebet, jede Schwäche Frevel. Gott ist in jedem Wesen, jedem Atemzug, jedem Stein. Er lässt Muskeln strotzen, Blumen wachsen, Adler kreisen und Zebras grasen. Er lässt Gletscher schmelzen, Planeten kreisen und Sterne brennen. Gott ist Kraft. Jedes stolze, aufrichtige, starke, stabile, sich selbst bewusste und überwindende Wesen ist ihm ein Höhepunkt. Jeder Kompromiss, jede Ausrede und Nachlässigkeit ein Dorn in der Krone, der zu noch mehr anstachelt, wachsen und blühen oder überwunden werden will. Das klingt nicht nett, macho-mäßig und übertrieben, aber das ist das Leben, das ist Evolution. Das allumfassende Prinzip des Universums. Wer sich dagegen sperrt, lebt verkehrt, verdrängt das Offensichtliche. Das ist die Kirche der Kraft, die einzige mit richtig Saft. Treten Sie ein, in uns brennt immer Licht. Wir bieten kuschelige Holzpritschen, es gibt Steak mit Fisch und alles, was uns Mutter Natur in die Vorratskammer strömen lässt. Dieser begeisterte Pantheismus ist ein kraftvoller, göttlicher Panpsychismus. Vollkommen durchtrieben und überall zu Haus, denn sein Gott ist immer und überall. Hier und jetzt, mitten im Leben. Er ist kein abstraktes Prinzip, keine Illusion, kein Hirngespinst und sein Reich liegt weder im Himmel noch in der Hölle. Er ist greifbar, spürbar, flowbar, mit jedem Herzschlag, jedem Augenblick, jedem Witz, Höhepunkt und Faustschlag. Jeder See, jeder Wald, jedes Gebirge, jedes Wesen ist seine Kirche. Nur in der derzeitigen Kirche scheint er zu fehlen. Dort, wo man sich zusammenzwingt, um jedes Wochenende ein nie endendes Begräbnis zu zelebrieren, wo ein großer Freigeist als Fluch auf das Leben, auf ewig gekreuzigt hängen soll, wo alles als Gottesdienst gesehen wird und nicht als Feier. Würde Jesus heute in eine Kirche treten, würde er denken, wäre ich doch nie auferstanden. Doch seine Auferstehung, seine Stärke und Freiheit stand nie im Vordergrund, sondern der leidende, gekreuzigte Mensch, die Schwäche. Kraft klingt stumpf, doch aus ihr lässt sich alles Weitere ableiten. Streben und Überwinden sind Attribute der Kraft. Kraft will, also strebt sie, strömt sie, also entwickelt sie sich, differenziert sich weiter aus, schließt sich zu neuen, stärkeren Prozessen zusammen, integriert sich, differenziert diese Prozesse wiederum aus und integriert sie auf noch höherer, stabilerer, kraftvollerer, strebenderer Ebene und so weiter. Vom kleinsten Teilchen bis zum heutigen Menschen, tanzenden Taubenschwänzchen, kraftvollen Grizzly, majestätischen Königslachs, dichtesten Dschungel, himmlischen Himalaya, fantastischsten Great Barrier Reef, bodenlosen Marianengraben, mächtigen Beardmore-Gletscher, glühenden Lavastrom, tosenden Tsunami, atemberaubenden Nordlicht, gewaltigen Pferdekopfnebel und dem kosmischen Staubsauger in der Mitte unserer Milchstraße mit einer so hohen Saugkraft, dass er selbst Licht verschluckt. Schwarze Löcher sind der Schlund, durch den sich das Universum die Kraft zurückholt, die es andernorts ausspeit und über die Welt verteilt. Keine Physik konnte je erklären, wo all diese Kraft, diese Energie in unserem Universum herkommt und wo sie hingeht. Vielleicht ist sie einfach nur da, wirkt, fließt rhythmisch zwischen Quelle und Schlund hin und her und hat Freude daran, sich selbst zu erhöhen. Nichts anderes geschieht hier und wir sind mittendrin. Kann man davor die Augen verschließen? Ich kann keine Religion respektieren, die all diese Weltwunder der Natur und des Kosmos ignoriert und die Kraft darin nicht zum Höchsten erhebt, wo sie doch genau vor uns, in uns und um uns herum liegt, wirkt und sich weiterentwickelt. Die Erlösung liegt nicht irgendwo da oben. Sie findet sich im Leben, Streben selbst und in seinen Kathedralen, die ebenfalls kraftvoll und rastlos sind. Selbst das höchste Gebirge, der tiefste Graben, das mächtigste Riff und der größte Galaxienhaufen, sie alle befinden sich im Fluss, sprühen vor Veränderung und Überwindung. Das sind lebendige Kirchen. Wer das erkennt, bejaht und lebt, der findet den Himmel auf Erden in sich selbst und seiner Welt. Das Christentum ist starr und marode, eine nachgebende, sich beugende, sinnlose und körperfeindliche Zufluchtsstätte der Schwäche. Die Anbetung der Kraftlosigkeit, des Jenseits und Todes, zelebriert in gewaltigen Grabmälern. Sie stärkt nicht den freien Willen, das Streben, begeistern, verkörpern, erheben und kultivieren. Sie ermuntert nicht, du kannst, du wirst, du willst, du schaffst. Nein, sie gebietet und verbietet. Du sollst dies nicht, du sollst das nicht. Sie fördert den unmündigen, schwachen und hörigen Menschen, der sich seiner Kraft und seines Körpers entfremdet. Kulturlich liegt viel Größe darin, Schwäche zu zeigen und Schwaches zu stützen, aber nur, wenn man dies macht, um es zu stärken, zu ermuntern, sein Potenzial zu entfesseln und es auf eigene Beine zu stellen, auf dass es kraftvoll und tänzerisch wird. Aber alles Mitleiden, Schützen, Akzeptieren und Gruppenkuscheln ohne den Gedanken der Überwindung verhärtet diese Schwäche, ist eine Krankheit der Kultur. Eine starke Religion verbietet nichts. Sie strebt und erhebt, ist lebendig, groß, offen und überwindet sich selbst. Ihr Evangelium ist das des Feierabends. Das einzige Prinzip, das den Fortschritt nicht hemmt, heißt: Mach, was du willst. Der heutige Mensch verdrängt es, doch er ist ein Raubtier. Er saugt die Kraft seines Planeten auf, verkörpert, begeistert und erhöht sie. Mit jedem Bissen ins Steak, ja jedem Apfel, raubt er dem Planeten Kraft und veredelt sie, indem sie in einem noch komplexeren Wesen aufgeht. Einem Wesen, das bereits so hoch reicht, dass es die Freiheit schmecken und tun kann, was es will. Alles Weitere regeln die Prinzipien der Differenzierung, Integration und Evolution. Sie erwachsen aus dem Prinzip der Kraft. Das Stärkere ist der Feind des Starken, wodurch alles Schwächere der Existenz überdrüssig wird und der Kraftfluss dorthin versiegt. Was stark ist, wird überleben. Was nicht, wird vergehen. Das ist das kosmische Prinzip. Alles andere ist frei. So lebe ein jeder so, wie er will. Ich tue es. Wenn Ihnen das abstrus und weltfremd vorkommt, dann geben Sie Ihrem Freigeist eine Chance und gönnen Sie sich den Feierabend. Kennen Sie Rolf Dobelli, den Bestseller-Autor mit den 52 Denkfehlern und Irrwegen, die er in seinen beiden Büchern »Die Kunst des klaren Denkens« und »Die Kunst des klugen Handelns« aufdeckt? Hier seine Amazon-Rezension zu Feierabends Werk »Wider den Methodenzwang«. Ein philosophischer Skandal. Paul Feierabends »Wider den Methodenzwang« löste bei seinem Erscheinen 1970 in philosophischen Kreisen wahre Schockwellen aus. Da forderte doch ein renommierter Wissenschaftstheoretiker und ehemaliger Schüler des großen Karl Popper ernsthaft, alle Regeln und methodischen Vorgaben in der Wissenschaft aufzugeben und stattdessen dem Slogan »Anything goes« zu folgen. Jede noch so absurde Idee soll man weiterverfolgen, auch wenn empirische Studien dagegen sprechen. Das Wort eines Laien soll ebenso viel gelten wie das Urteil eines Spezialisten. Forscher sollen so lange Unsinn reden, bis es Sinn ergibt. Klarheit, Präzision, Objektivität, die Lieblingskinder des kritischen Rationalismus, sind bloß ein fauler Zauber. Provokante Thesen, die in der Fachwelt als Skandal empfunden wurden. Trotzdem avancierte das Buch rasch zu einem Klassiker. Zu Recht, denn bei aller Polemik gegen die etablierten Wissenschaften, gegen eitle Forscher, arrogante Nobelpreisträger und autoritätshörige Studenten rührt Feierabend an die Wurzeln unseres Selbstverständnisses, nämlich an die Bedingungen menschlicher Erkenntnis.